Der Kanban Coaching Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
Moin moin und herzlich willkommen zum Kanban Coaching Podcast. Und Ina, was gibt's denn heute im Programm?
Ja, ich glaube, es war Carstens Idee, ne? Wir wollen uns heute mit der Flow Efficiency beschäftigen und sind mal gespannt, was es da alles so für schöne Themen gibt.
Und es klingt so furchtbar kompliziert. Also, oder vielleicht auch verwirrend. Flow Efficiency. Und gleichzeitig finde ich es aber total spannend, weil es stecken so zwei Themen da drin, die kann man ja ausmachen. Ne? So einmal Flow, über den wir ja schon vielfach gesprochen haben immer. So, was macht Kanban aus? Man soll in diesen Flow kommen. Ne? Man soll Sachen abarbeiten, eine bestimmte Pace irgendwie kriegen und es soll sich so anfühlen, als wenn es kein Druck ist. So, das ist ja dieses Flow-Gefühl. Und dann sprechen wir von Effektivität. Das heißt, das Ganze soll auch noch irgendwie effektiv sein und Flow Efficiency ist letztendlich ein Wert, den wir hier ermitteln, nämlich das Verhältnis von wertschöpfender Zeit zur gesamten Durchlaufzeit.
Ja, ich finde immer noch, Flow ist noch so ein bisschen bei mir anders, weil es nicht so, bei dir klingt das so fast so ein bisschen wie so ein Lebensgefühl. Ich denke da immer so an den Stau, ne? Und wenn alles steht, dann hast du was falsch gemacht und ist auch nichts mehr im Fluss. Und im Grunde genommen geht es dabei bei dem System auch, ne? Die meisten Systeme, die ich kenne, haben sehr viele Autos, in Anführungszeichen, die dann tatsächlich auch stehen. Und da muss man dann erstmal dran schrauben, dass es erstmal überhaupt wirklich einen Fluss gibt. Und in meinen Trainings erzähle ich das auch immer. Der Fluss geht von links nach rechts, über das Board rüber. Und alles, was steht, ist uns ein Dorn im Auge. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, wo wirklich dran gearbeitet wird, sondern wo gerade nicht dran gearbeitet wird. Also was blockiert ist oder wo man auf die anderen wartet. Ne? Und das ist dann nicht im schönen Fluss. Und selbst wenn man das einigermaßen hinbekommt, dass es nicht so stockt alles Mögliche, sondern einen gewissen Fluss hat, dann kommen wir dahin, was Carsten jetzt gesagt hat, dass das natürlich interessant ist zu wissen, verbessert man sich überhaupt und wie sind überhaupt die Zeiten und die Details dabei, ne?
Ja, und was könnte ich gegebenenfalls tun, damit eine bessere oder eine höhere Flow Efficiency dabei herauskommt, wenn ich sie wirklich messe? Und an der Stelle der Rat, es wirklich zu tun, also Flow Efficiency wirklich zu messen. Aber das ist nicht leicht, finde ich zumindest, weil es ein paar Voraussetzungen hat, die man erfüllen muss.
Vielleicht schlüsseln wir erstmal auf, wie die Flusseffizienz, so würde es halt auf Deutsch heißen, wie das überhaupt gemessen wird. Wie sieht denn die Formel aus?
Genau, die Formel ist nämlich eigentlich ganz einfach. Das heißt, wir sprechen ja von Effizienz, das heißt, es hat irgendwas mit Prozenten zu tun. Im Endeffekt geht es darum, dass wir sagen, okay, welche Arbeitszeit hatten wir für ein Arbeitspaket? Also für etwas, was, wie Ina es gerade gesagt hat, von links nach rechts durchs Board gewandelt ist. Also welche Arbeitszeit steckt dahinter?
Also das ist nochmal wichtig, genau zu sagen, dass das nicht in Jira, wann habe ich das in Progress genommen oder wann habe ich das in Arbeit genommen und wann habe ich es zugemacht, das ist damit nicht gemeint, ne? Sondern genau. Wirklich die Zeit, in der ich aktiv an diesem Ticket gearbeitet habe, in der ich wirklich was dafür getan habe, dass dieses Ding fertig wird.
Gut, lass uns den Gedanken nochmal kurz nach hinten schicken, weil jetzt nehmen wir erstmal das, was unterm Bruchstrich kommt, noch dazu, nämlich die gesamte Durchlaufzeit. Und die gesamte Durchlaufzeit ist das, was vom ersten Moment an, wo das Ticket entstanden ist, auf dieses Board gekommen ist, bis wir dann fertig sind, bis wir Wertschöpfung betrieben haben, im Sinne von jetzt ist es wirklich ausgeliefert. So, die beiden Sachen teilen wir miteinander, machen das mal 100 und dann kriegen wir einen Prozentwert raus. Das ist dann unsere Flow Efficiency.
Genau, das ist das Interessante, dass man quasi zwischen der eigentlichen Arbeitszeit und der gesamten Zeit bis zur Fertigstellung unterscheidet, inklusive sämtlicher Wartezeiten. Ne?
Ganz einfaches Beispiel, ich habe eine Aufgabe, habe 2 Stunden an dieser Aufgabe gearbeitet, aber diese Aufgabe hat 10 Stunden gebraucht vom Anfang bis zum Ende. Dann ist meine Flow Efficiency 2 durch 10 mal 100, 20%. Ist diese 20% jetzt gut oder schlecht? Schieben wir, glaube ich, auch nochmal ein kleines Stück nach hinten, dass wir nochmal vielleicht darüber sprechen, wann habe ich denn eine gute Flusseffizienz? Aber wir waren gerade dabei, das Thema Arbeitszeit schon mal ein bisschen zu stressen. Das heißt, ich muss ja irgendwie herauskriegen, wie viel Zeit habe ich an diesem Werkstück, was ich da gebaut habe, wirklich gearbeitet. Und jetzt die Frage an alle von euch, wer erfasst denn gerne Arbeitszeiten? Na, Ina lacht auch schon, macht keiner gerne. Aber und das ist so der Teil, wo ich sage, ja, Flow Efficiency braucht das aber. Das ist ein Teil dieser Transparenz, die Kanban einfordert, um wirklich auch gut, effizient im Flow zu arbeiten oder arbeiten zu können, vielleicht besser gesagt. Also, das ist, ich sage das mal wie ein ehemaliger Kunde, der Abteilungsleiter hat das dort gesagt, der sagt, Transparenz tut nicht immer gut. Oder nein, er hat gesagt, Transparenz kann auch wehtun. Ne? Also im Sinne von, ja, man sieht dann halt, was passiert und man kann sich gegebenenfalls nicht mehr hinter verstecken. Aber es ist eine sinnvolle Transparenz hier. Ich glaube, dass Transparenz so und so meistens sinnvoll ist, aber hier ist sie besonders sinnvoll, weil ich da wirklich auch im Sinne von Arbeitssteuerung, im Sinne von machen wir zur richtigen Zeit das Richtige, wie gut machen wir es eigentlich, dann auch wirklich die Sachen gut bewerten können, ne? Und feststellen, an welcher Stelle wir wirklich einfach nur Geldscheine in den Ofen reinschmeißen und sie verbrennen, weil wir einfach nicht effizient arbeiten.
Ja, ich finde, an der Stelle ist nochmal gesagt, man merkt jetzt sehr, dass es so ein bisschen auch mit dem Reifegrad der Menschen, die in diesem System arbeiten, zu tun hat, ob man sich mit Flow Efficiency beschäftigen mag oder nicht. Und ich nehme immer gern diesen Spruch, ne, Rentner im Beruf, wenn man das gerne macht und braucht ewig für Arbeiten, die eigentlich so lange überhaupt nicht bräuchten, dann will man vielleicht gar nicht, dass das irgendwie so deutlich wird. Ne? Das sind dann aber, wie gesagt, nochmal ganz andere Probleme, die dann aber gegebenenfalls alle zutage kommen, wenn man versucht, mit Flow Efficiency dann so zu arbeiten. Ne? Außerdem, Carsten hat das ja auch schon angedeutet, es reicht dann halt nicht mehr, dass man einfach nur das Ticket irgendwie in Jira mit dem richtigen Status versieht gegebenenfalls, sondern man muss eventuell, je nachdem, wie das System eingerichtet ist, halt auch wirklich konkrete Arbeitszeiten in das Ticket eintragen. Ne? Also frei nach dem Motto, ja, jetzt waren 2 Stunden, später trage ich nochmal eine halbe Stunde ein und dass sich das sozusagen aufsummiert. Ne? Hat auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gar nicht so oft mit Flow Efficiency arbeite, weil die meisten Teams, die dann doch irgendwie von einem Consultant irgendwie Hilfe haben wollen, meistens nicht dort sind. Dass ich sage, wie sieht's aus mit Flow Efficiency? Und die sagen, na klar, machen wir. Ach so, man muss die Arbeitszeit eintragen, überhaupt kein Problem. Passiert eigentlich nie. Deswegen sind das eher so die fortgeschrittenen Teams und das habe ich sehr wenig, aber hätte ich gerne. Also wer da Lust hat, sowas mal mitzumachen und sich da mal Feedback geben zu lassen und noch so ein paar Ecken im Prozess finden zu lassen, wo man halt die Wartezeit leicht reduzieren kann, da habe ich auch große Lust drauf.
Ja, ich glaube tatsächlich ist Flow Efficiency ein sensationell guter Ansatz, also damit zu arbeiten, weil es so weit umspannend arbeitet im Kanban-System. Ja? Ich gehe da auf ganz viele Punkte, die Kanban ausmachen, ein. Flow Efficiency kann ich dadurch beispielsweise erreichen, dass ich die Work in Progress limitiere. Ja, da haben wir schon Folgen gemacht. Wer sie noch nicht gehört haben sollte, gerne darauf verwiesen. Eine der wichtigsten Punkte hier für eine gute Flow Efficiency, also Work in Progress limitieren. Gleichzeitig habe ich eine gute Flow Efficiency. Könnte ich sogar hingehen und könnte sagen, ich brauche jetzt gar keine VIP-Limits mehr, weil sich dieses System dann so stabilisiert hat, dass ich diese VIP-Limits im Endeffekt hinterher fast auflösen könnte. Denn es läuft automatisch. Die Regeln sind klar, alle sind im Flow, dann läuft es automatisch durch. Aber um sie zu erreichen, sind VIP-Limits total wichtig.
Also wer jetzt schon die ersten Tränen in den Augen hat und hatte sich total auf Flow Efficiency gefreut und hört jetzt VIP-Limit und dies brauchen wir und diese Bedingung, und denkt, ach du Schande, nicht zu machen, das ist ja blöd. Es gibt so ein paar Wege, wo man zumindest in die Richtung gehen kann. Denn ich starre jetzt gerade auf diesen schönen Quotienten und ich habe hier so eine Visualisierung, wo oben die Arbeit in grün steht und unten nochmal die grüne Arbeit plus die rote Wartezeit. an den Wartezeiten kann man erstaunlich viel machen, auch wenn jetzt in der Umgebung, in der man arbeitet, vielleicht gar nicht VIP-Limits machbar sind und vielleicht auch das mit den Arbeitszeiten ausschreiben nicht so gut funktioniert. Und wir haben auch schon mal eine Folge darüber gemacht, einfach mal wirklich immer, wenn ein Ticket blockiert ist zumindest, schon mal die Blockade sich notieren. Zum Beispiel in Jira, dass man das irgendwie mit einer Flagge markiert und im Kommentar versieht, zum Beispiel. Einfaches Kommentar ins Ticket geht auch. Und dann muss man sich irgendwann die Mühe machen und diese Blocker-Tickets sozusagen, diese Blocker-Zettelchen, wenn man ein physisches Board hat, mal durchzugehen und zu schauen, ob nicht wiederkehrende Sachen dabei sind. Manchmal lassen sich gewisse Wartezeiten ganz einfach reduzieren, wenn man zum Beispiel in seinem Unternehmen eine zweite Person findet, die bestimmte Entscheidungen treffen darf. Dass man also wegen Urlauben in anderen Teams und so weiter nicht so lange warten muss. Das sind manchmal ganz einfache Sachen. Wenn man dann jemanden hat, einen fähigen Agile-Coach vielleicht, der einem auch ein bisschen helfen kann, wenn es noch ein bisschen weitergeht, kann man natürlich auch bei anderen Teams mal vorsprechen und sagen, dass man so lange warten muss und das wäre toll, wenn es da kürzere Wartezeiten gäbe, ob man da nicht irgendwo ein System gemeinsam finden kann. Ne? Und vielleicht können die ihre Service-Klassen mal ein bisschen durchgehen, wenn die Kanban machen oder andere Dinge sind möglich. Und vielleicht kriegt man da auch schon ein bisschen Wartezeiten reduziert. Ne?
Ja, und wodurch können Wartezeiten entstehen? Also zu Wartezeiten gehören auch Engpässe, ne? Wenn ich irgendwie im Prozess plötzlich Personen oder Stellen drin habe, von denen ich weiß, die sind hier wirkliche Engpässe. Also diese klassischen Bottlenecks kennt jeder. Inselwissen, das benutzt werden muss, ist nur ein Beispiel. Oder halt auch...
Beim aktuellen Kunden wird das Key Resource genannt. Das finde ich immer ein sehr schönes Wort.
Schlüsselressourcen. Ja, das ist so wohltuend. Ich bin eine Key Resource und in Wirklichkeit.
Klingt was besser ich, als Bottleneck,
ne? Ja, und vor allen Dingen, was ich, ja, Political Correctness hier an der Stelle kann man dann auch mal falsch verstehen aus meiner Sicht. Also eigentlich müsste man Key Resources abbauen. Also nicht, also verschwinden lassen.
Ja, aber wir wissen, die Realität ist häufig anders und es gibt ganz oft irgendwo Wissensträger, die nicht ersetzt werden können, zumindest nicht sofort.
Ja, ne? Ich mag aber auch das Wort Ressource nicht schon, aber das ist egal.
Ja.
So, wir waren bei den Wartezeiten, wir waren bei den Bottlenecks und Blockierung hast du gerade auch schon genannt. Und auch da der Hinweis auf unsere Folgen, die wir dazu schon gemacht haben, da kann man echt ansetzen, ne? Und so eine gute Auswertung über, was haben wir denn für Blockiergründe eigentlich? Was ist denn da eigentlich? Das hilft tatsächlich in den ersten Schritten ungemein, unsere Flow Efficiency zu steigern.
Und wenn man halt die Flow Efficiency noch nicht direkt messen kann, kann man immerhin ganz oft tatsächlich wenigstens die Wartezeiten messen. Und kann daran dann schon viel schrauben. Mhm. Dann hat man zwar noch nicht die Flow Efficiency, weil einem dafür dann halt die genauen Arbeitsanteile an diesen Tickets fehlen. Aber mit Glück kann man es auch indirekt machen. Ne? Dass wenn man ein Ticket zum Beispiel wirklich in Jira, wenn ihr mit Jira arbeitet habt, laufen lasst und dann die Wartezeiten misst, dann kann man ja auch sagen, von Anfang bis Ende hat so und so lange gedauert, die Wartezeiten waren diese und dann lässt sich manchmal indirekt quasi auf die Bearbeitungszeit schließen. Muss man mal gucken, ob einem das vielleicht hilft. Da gibt es Möglichkeiten, das so ein bisschen so zu machen.
Also als kleine Hinweise, wo man ansetzen kann. Wenn ihr es nicht selber machen wollt, wenn ihr es nicht selber machen könnt, kennt ihr mindestens zwei Coaches, die euch dabei helfen. Nur so nebenbei.
Ich dachte, du empfiehlst jetzt ein richtig cooles Tool.
Ja, tatsächlich, Jira könnte ich an der Stelle nicht empfehlen. Aber wer das tatsächlich toolmäßig richtig gut drauf hat, das sind die Freunde von Business Map. Ehemals Canvanize mit ihrer Software. Da kriegt man so Sachen wie Blocker und Wartezeitenanalysen und so weiter richtig gut raus. Und wenn man Jira hat, dann sei auch die Freunde von Nave empfohlen, die sich auf Jira quasi draufsetzen, die Daten dort extrahieren können und das auch wirklich gut darstellen können. Also, aber so viel zum Thema Werbung. Wir kriegen davon übrigens nichts.
Ja, Werbung ist es ja nicht richtig, ne? Also vor allen Dingen denkt dran, bei Kanban ist es ja auch immer start where you are und wir kennen alle die Situationen, dass in Firmen auch nicht immer viel Geld da ist, um dann jetzt von irgendeinem anderen Tool auf Business Maps umzusteigen oder sich noch Nave zu kaufen. Selbst mit dem manchmal doch von einigen ordentlich verhassten Jira, zur Not kann man sich alles Mögliche in Excel exportieren lassen und dann ein bisschen rumrechnen. Das ist natürlich anstrengend, nervig und alles, aber wenn es darum geht, dass einem das wichtig ist und dass man glaubt, man kann da einen Ansatz finden, findet man meistens auch einen Weg, wie man das mit der Umgebung und mit den Tools, die man schon hat, irgendwie erstmal hinbekommen kann. Ne? Bequemlichkeit lässt sich mit Geld hinterher immer noch einkaufen. Das wissen wir alle. Aber das ist ja das Interessante bei Kanban. Es geht immer um die Engpässe und mit quasi mit dem, was man hat, das Beste aus der Situation zu machen. Also das geht auch.
Ja, so. Und jetzt lass uns doch mal darüber sprechen. Wenn wir jetzt so Prozentwerte kriegen, wann würden wir denn mal davon sprechen, dass das eine ganz gute Flow-Efficiency ist? Vielleicht so eine, naja, Flow-Efficiency, und wann spricht man eigentlich von einer eher Underperformer, also schlechten Flow-Efficiency? Und ich habe da in der Vorbereitung jetzt auf die Aufnahme heute ein bisschen nachgeguckt, und da war ich ein bisschen fast überrascht, weil, Ina, hast du auch nachgeguckt? Du kannst ruhig Nein sagen. Okay.
Nee, ich bin jetzt gespannt, ja, was du sagst.
So, lass uns mal raten. Wann glaubst du, spricht man von einer guten Flow-Efficiency?
20%.
Nee, also das wäre tatsächlich, das ist der Wert für eine schlechte Flow-Efficiency. 20%.
Na, wenn du das schon so anteaserst.
20%
also, und drunter. Also ich glaube, allen ist klar, dass nicht 100% die super Flow-Efficiency ist. Ist es natürlich, aber das erreicht wahrscheinlich keiner. Ne? Also das ist utopisch.
Nee, tatsächlich spricht man hier von bei 50% und höher, dass es dann schon sehr gut angesehen wird. Und 30-50% sind immer noch ganz gut. Wobei eine mäßige Flow-Efficiency so zwischen 20-30% sind. Mit dem kleinen Disclaimer, das hängt auch immer so ein bisschen darauf ab, wie der gesamte Workflow ist, welche Art der Arbeit das ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie, man kann da jetzt nicht das eine System mit dem anderen unbedingt vergleichen. Also die Art der Arbeit ist da schon noch ein bisschen als Disclaimer zu sehen. Aber das sind so grobe Richtwerte. Und bei 50% hatte ich mir gedacht, okay, wenn 50% schon sehr gut sind, da wäre ich, ich war irgendwo bei 70. Ich hatte ihm gedacht, okay, 70% ist sehr gut. Aber nee, ich bin da ein bisschen auf den Boden geholt worden. Es war tatsächlich schon so 50. Oder gibt es andere Meinungen dazu, dann fände ich das ganz spannend. Denn in Lehrbüchern habe ich da jetzt auf den ersten Blick nichts gefunden. Wie gesagt, das habe ich anders mir rausgesucht.
Ich finde das total interessant. Allerdings muss man ja auch mal wieder sagen, dass solche Referenzwerte total gefährlich sind, weil das im Zweifelsfall dann wirklich so hohe Erwartungen mit sich bringt, die man vielleicht in seinem eigenen System, in seiner eigenen Umgebung überhaupt nicht erfüllen kann. Deswegen denke ich bei Flow Efficiency immer so ein bisschen lieber da dran, lass uns mal messen und dann gucken wir mal, wie wir in 2 Monaten uns verändert haben oder auch nicht. Ne? Das finde ich
genau,
dann interessant,
so Ziele
dann quasi mit sich selber zu vergleichen.
Ja. Ja, Ziele herbeizuführen und zu sagen, okay, ne, das wollen wir vielleicht jetzt noch erreichen, weil jetzt hat man mal eine Nullmessung gemacht und jetzt gleichzeitig diese Plateaubildung, so nach dem Motto, wir sind jetzt auf einer Flow Efficiency von 28,7% und wir fühlen uns da ganz gut. Das ist ja auch Kanban zu sagen, es geht noch ein bisschen was, ne? Wir können uns noch weiterentwickeln. Ne? Vielleicht ist 32 der nächste gute Schritt, und daraus zu kommen. Und gleichzeitig ist es dann halt auch wieder zu beachten, in welchem Umfeld bin ich. Ein gutes Beispiel, was ich noch gefunden habe, war, wenn ich in einem hochgradig regulierten Umfeld bin, Energieversorger, öffentliche Verwaltung.
Pharma.
Pharma. Pharma, Krankenkassen und so weiter. Da gibt es so viele Überprüfungen, die man selber nicht berücksichtigen kann, also im Sinne dieses ganzen Wirkens. Da sagt man beispielsweise, da ist eine Flow-Efficiency von 30 schon ganz gut. Jetzt kann man darüber streiten, ob die wirklich gut ist und ob man sich damit, ob man das so stehen lassen möchte. Das ist so ein gesamtgesellschaftliches Thema dann. Aber naja. So, in einem Softwareentwicklungsteam dagegen, da ist so 40-50% und höher eigentlich schon anzustreben, wenn die einigermaßen gut etabliert sind, sagte hier meine Literatur, weil wir da passende Mechanismen haben der Entwicklung, sei es Automatisierung. In der letzten Folge haben wir über DevOps gesprochen und das Thema Automatisierung in diesem Sinne und so weiter. Bei Softwareentwicklungsthemen kann ich da sicherlich was Höheres anstreben.
Ich glaube jetzt, wenn wir Publikum hätten, kämen da, glaube ich, 2 Fragen, könnte ich mir vorstellen. Ne? Weil das eine, ich glaube, wenn du jetzt von Softwareentwicklungsteam sprichst, dann hat das ja ganz oft schon so den Charakter, dass die ganz oft wesentlich unabhängiger arbeiten können, mit Glück, auch durch bestimmte Automatisierung. Und dann sind die Wartezeiten halt ganz oft anderer Natur, ne? Und wenn das so ein hochgradig reguliertes Umfeld ist, dann gibt es ganz oft Handovers von einem Team zum nächsten, auch von der Software in die Qualität, in die Security und so weiter. Und da muss man schon damit rechnen, selbst wenn man richtig gut und agil ist, dass es dort gewisse Wartezeiten kommt, zu gewissen Wartezeiten kommt. Und da ist aber auch wieder das Ding, ob man quasi auf Teamebene darauf guckt oder ob man quasi schon auf Koordinationsebene, also auf dieser Wertstromebene vielleicht unterwegs ist und dann die Gesamtdurchlaufzeit von so einem Item sich anguckt, ne? Also wie schnell bin ich quasi als Rädchen Security in diesem ganzen Prozess, also wie effizient? Oder wie effizient ist dann das ganze Ding, nachdem da jeder drauf geguckt hat? Ne? Das ist natürlich dann eine andere Flow-Efficiency, ne?
Ja, ich gehe da noch ein Stück weiter und sage, ich gucke mal jetzt gerade nicht auf Teamebene, sondern ich behaupte mal, die Teams arbeiten verschiedene Services ab. Wenn wir jetzt ans Kanban-Maturity-Modell denken, über die entsprechenden Reifegrade, bei 2 fängt es an, 3, 4 bin ich in Richtung Serviceorganisation unterwegs und gucke mir dann die Services an, dann kann ich natürlich auch gucken, wie effizient arbeite ich in meinem Service. Und das finde ich einen extrem guten Ansatz an der Stelle, zu sagen, okay, ich gucke mir die Services an, nicht wie meine Team-Performance ist, weil die kann, je nachdem, was ich zu tun habe und welche Abhängigkeiten, das hast du gerade ja beschrieben, ich habe, kann die komplett variieren und im Zweifelsfall einfach auch, ja, vielleicht auch schlecht sein. Ja? Und dadurch, wenn ich mir dann die Services angucke, dann habe ich da eine Abgrenzung drin. Dann kann ich die Prozesse in diesem Service auf der Teamebene, also auf der operationalen Ebene, wenn wir die Flight Levels mal als Beispiel nehmen, gut schneiden, bin aber auf der koordinierenden Ebene auch und kann dort auch meine Flow Efficiency über mehrere Verantwortungsbereiche gut messen.
Die zweite Frage, die mir noch in den Sinn gekommen ist, die ja dann auch mal gerne gestellt wird, Meetings, ist denn das Arbeit oder gehört das zu der Wartezeit dazu? Also zu der Zeit, zu der ich eigentlich nicht arbeite? Diese Diskussionen habe ich häufig geführt in Teams. Ich sehe Carsten auch schon so ein bisschen grinsen, das hat er bestimmt auch nicht zum ersten Mal gehört, ne? Ist immer die Frage. Also bestenfalls ist es natürlich so, ihr habt einen Single-Piece-Flow, ihr arbeitet nur an einer Sache zurzeit, also habt ein VIP-Limit von 1 quasi und alle Meetings, die ihr habt, sind immer inhaltlich auch irgendwie mit diesem Thema verbandelt oder gehören dazu, dass dieser Prozess irgendwie funktioniert. Dann ist das irgendwie mit Arbeitszeit, ne? Wenn man jetzt sagt, man hat 1003 andere Meetings, die mit der konkreten Arbeit gar nichts zu tun haben, sondern eher so mit Alignment und Compliance im Unternehmen, kann man vielleicht auch sagen, es ist Wartezeit. Hängt ja aber wieder auch davon ab, was wollt ihr messen und was wollt ihr rausfinden. Und das sind die guten Neuigkeiten, das haben wir, glaube ich, in vorherigen Folgen auch immer schon mal wieder betont, wenn diese, ich nenne es jetzt mal Meeting-Last, also die Menge der Meetings und die Zeit, die ihr dafür investieren müsst, immer die gleiche ist, Woche für Woche, dann ist das im Grunde genommen Wumpe, die Größe, ne? Weil da ändert sich dann nicht viel dran. Wenn ihr aber sagt, die Meetings sind so fies, die nerven mich richtig, kann man es natürlich auch zur Wartezeit dazu zählen und mal gucken, was passiert, wenn man gewisse Meetings mal knallhart rausstreicht. Und für die Leute, die jetzt wieder ein Lächeln auf das Gesicht kriegen, damit meine ich nicht die Retro oder die Stand-Ups abschaffen, ne? Das hat ganz oft einen anderen Sinn, der total wichtig ist und das ist nicht das, wo man dahinter die Zeit spart, ne? Wenn man dann anfängt, too busy to improve, mit dem Syndrom, dann hat man ein ganz anderes Problem hinterher.
Genau, schon gar nicht die Retro, weil die Retro dafür da ist, effizienter zu arbeiten, sowohl im Team als auch in den Prozessen. Ausrufezeichen.
Tja, und wenn man das dann abschafft, um die Wartezeit zu verkürzen, hat man nur kurzfristig was gewonnen, ne? Ja, so ist es.
Ja, wer kurzfristige Erfolge haben will, der wird das so tun. Aber wollen wir ja nicht. Hier hören ja alle den Podcast, damit sie langfristig was lernen und sich verbessern. So die Hoffnung.
Genau, und das würde uns natürlich auch total interessieren. Nutzt ihr Flow Efficiency? Habt ihr das zum ersten Mal gehört? Wo seht ihr da so bei euch die Fallstricke bei euch im Unternehmen? Würde uns brennend interessieren.
Genau. Er schreibt uns, erzählt es uns, ruft uns an, wie auch immer. Wir sind erreichbar. Und fürs nächste Mal suchen wir uns nochmal so ein schönes Thema aus. Das hat mir heute richtig viel Spaß gemacht.
Das war wirklich nett. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr hört dann wieder rein beim nächsten Kanban Coaching Podcast.
In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Bis bald.
Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.